Deutschlandfunk Interview.
Weiter einordnen können wir das jetzt mit Katrin Klüver-Eschbrook. Die Politologin hat die US-amerikanische Politik über lange Jahre in Harvard beobachtet und seit diesem Sommer ist sie die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulte.
Ist schon das Format jetzt eine Botschaft, dass Joe Biden mit Wladimir Putin spricht über die Ukraine, einen souveränen Staat, ohne dass der ukrainische Präsident dabei ist?
Es ist zumindest mal ein ja, vielleicht traditioneller Aufschlag in der Diplomatie zwischen Russland und der USA. Die USA hat das gemacht, zu dem sie sich verpflichtet hat, quasi im Auftakt dieser beiden Präsidentschaft, nämlich ein enges transatlantisches Bündnis wieder zu schüren, den Schulterschluss zu suchen mit den europäischen Alliierten. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Er hat nicht nur im Vorlauf zu diesem Gespräch, stand er im sehr, sehr engen Austausch mit nicht nur eben der ukrainischen politischen Elite, sondern eben auch mit allen transatlantischen Partnern, die auf das Verhältnis direkt einwirken können, auf das Verhältnis USA-Russland auch, die auch auf Russland einwirken können. Und wir haben im Nachgang gehört, gab es eine intensive politische Diskussion. Also es ist eine Sequenzierung der Diplomatie, die im Grunde genommen eigentlich das Fundament einer funktionierenden transatlantischen Politik darstellt. Aber es spart in keiner Weise die Ukraine aus, denn im Vorlauf zu diesem Gespräch war der Austausch mit Wladimir Zelensky und auch seinem nationalen Sicherheitsapparat sehr intensiv.
Ja, wobei es sich ja einfach nicht wegdiskutieren lässt, dass die Ukraine eben, dass Präsident Zelensky nicht dabei ist und dass Präsident Putin jetzt in Moskau, das haben wir vorhin von unserem Moskau-Korrespondentin gehört, ganz klar die Botschaft kommuniziert: Seht ihr, wenn es um die Ukraine geht, dann muss man mit mir reden.
Ja, dem haben aber nachgehalten oder entgegengehalten die NATO-Außenminister und auch der NATO-Generalsekretär selbst, als sie sich vorletzte Woche in Riga trafen. Das war das Hauptargument, nämlich dass und es war das Hauptargument, sich auch etwas rauszuwinden aus der Aussage, dass die Ukraine ein Spielball der NATO wäre. Und da wurde immer wieder betont, die Unabhängigkeit der Ukraine und die Tatsache, dass die Ukraine ja wohl selber entscheiden könne, in welche sicherheitspolitische Zukunft sie steuern würde. Umgekehrt sehen die Ukrainer, und das ist vielleicht in dieser Frage ja extrem spannend, die als extrem brenzlig empfundene Lage an der eigenen Grenze fast noch entspannter als die Europäer, die Kontinentaleuropäer und die Amerikaner selbst. Denn 7 Jahre Krieg haben diese ukrainische Führung, aber eben auch die Ukrainer selber abgehärtet, wie man sich das vielleicht nicht hätte vorstellen können, zur Invasion der Krim. 900.000 militärische Reservisten kann die Ukraine aufbringen, sollte es denn noch wirklich brenzlig werden an der Grenze.
Ja, die Moderation dieses Konflikts, die hatten bisher die Europäer viel stärker in ihren Händen. Es gab dieses sogenannte Normandie-Format, also die Gespräche mit Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich. Da hat es jetzt zuletzt diesen Affront gegeben, dass Moskau da vertrauliche Dokumente öffentlich gemacht hat. Ist es Format Geschichte?
Es ist jetzt die Frage, wie sich die USA verhält zu diesem Format. Und das wurde jetzt in den, in den Heiligen Hallen in Washington schon divers im Nachgang besprochen. Muss sich die USA in dieses Format jetzt stärker einschalten? Auch weil sie einem Bundeskanzler Scholz etwas Vorlauf geben wollen. Es ist klar, dass in diesem Konstrukt, dem Normandie-Format, die Bundeskanzlerin mit ihrer langen Kenntnis und der Möglichkeit, gerade auch Moskau gegenüber die sogenannten Backchannels aufzumachen, also wirklich mit Wladimir Putin direkt zu reden und auf ihn Einfluss zu nehmen, dass das 1:1 mit einem Bundeskanzler Scholz nicht zu leisten ist, wenngleich die Kanzlerin, und das haben wir auch im Beitrag gehört, den neuen Bundeskanzler sehr ins Vertrauen gezogen hat und er natürlich auch wirklich aushalten hat können in seiner Rolle des Finanzministers, wie Sanktionen auf Russland nach der Krim-Invasion sich zum Beispiel ausgewirkt haben auf deutsche Unternehmen und die deutsche Wirtschaftsstruktur. Also es wird jetzt zu sehen sein, wie Biden versucht einzuwirken und die Amerikaner versuchen einzuwirken auf den Minsker Prozess, denn diplomatisch ist das eigentlich, je nach Konstrukt, das Vehikel, mit dem man jetzt weiterarbeiten müsste, denn es ist ja ein skalierter Prozess ausgemacht worden. Erst die Diplomatie, oder das war Bidens Vorschlag, und wenn das nicht hilft, wenn das nicht zum Abzug von diesem schweren Gerät führt oder auch der Truppenkontingente, dann würden die harten und von den Europäern und Amerikanern zusammen beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionen greifen.
Und dann sind wir mittendrin in der Diskussion um Nord Stream 2. da ist jetzt einfach die zeitliche Koinzidenz, dass Olaf Scholz heute ins Amt kommt, sich gestern dazu noch nicht festgelegt hat. Das wird noch mal auf den Tisch kommen müssen. Nord Stream ist ja ein Streitthema zwischen der Bundesregierung und Washington und aber durchaus ja auch in Europa hoch umstritten.
Und innerhalb der Bundesregierung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir sehen das im Koalitionsvertrag, Nord Stream 2 quasi kaum erwähnt wird. Im ukrainischen Teil des außenpolitischen Teil des Koalitionsvertrages geht es darum, die Ukraine zu unterstützen. Das waren die flankierenden Maßnahmen, die die Grünen natürlich immer wieder auf den Tisch gelegt haben, zu sagen, die sich ganz vehement gegen Nord Stream 2 gestellt haben und umgekehrt gesagt haben, wir müssen die Ukraine beschützen gegen die Spielchen, die gegebenenfalls aus Moskau kämen, wo Herr Putin am Gashahn sitzt. Es könnte also für Teile der Bundesregierung jetzt quasi ein guter Moment sein, wirklich nochmal diplomatisch darüber nachzudenken, wie käme man aus den Nord Stream-Verpflichtungen heraus? Könnte man, wir denken immer daran, es war die Argumentationslinie war, es war ein geopolitisches Projekt, was die Bundesregierung unter Frau Merkel nicht zeitig erkannt hat. Und jetzt stellt sich eben heraus, welche geopolitischen Dimensionen dieses Projekt wirklich hat. Und dann fragt man sich, welche Optionen hätte eine Bundesregierung, auch wirklich real, politisch, auch eben mit Blick auf die wirtschaftlich involvierten Parteien, in Anführungszeichen, aus der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wieder rauszukommen. Zurzeit war ja noch das Prozess der Prüfung der Bundesnetzagentur das vorgelegte Argument, warum das Gas noch nicht durch die Pipeline sprudelt.
Genau, und wenn wir Nord Stream 2, wenn wir da dieses Fragezeichen dran setzen, dann gehen wir und kommen wir automatisch rüber zu dieser zweiten großen Frage bei den Sanktionen, die Joe Biden ja gestern schon angedroht in den Raum gestellt hat, abschneiden vielleicht auch vom internationalen Finanzsystem. Es ist ja immer die große Frage, hat sich Wladimir Putin jemals von Sanktionen beeindrucken lassen?
Er hat viel aussitzen können. Er sitzt natürlich auf enormen Petroreserven, auf Ölreserven. Er hat es geschafft, durch seine Involvierung in Syrien und in Libyen auch dafür zu sorgen, gerade auch im Sinne der Ölraffinerien in Syrien, auch da quasi geopolitisch seine Stärke auch noch mehr auszubauen. Aber wenn es speziell um finanzielle Sanktionen ging, dann war es doch immer oder hat aus Angst vor Sekundärimplikationen von Sanktionen auf verschiedene Unternehmen in Europa und anderswo, wurde sehr geschaut, dass Individuen in Putins engstem Kreis quasi die finanziellen Schmerzen gespürt haben von Putins außenpolitischen Handeln. Die Androhung, SWIFT ins Auge zu fassen, so wie das auch mit dem Iran der Fall war, ist ein viel größerer, herberer wirtschaftlicher Schlag. Und es könnte ihm zumindest zu denken geben, also da wird jetzt schwer gerechnet werden in Moskau, welche Auswirkungen das dann wirklich auf das generelle System der finanziellen Transaktionen haben würde. Denn wie gesagt, Russland muss Öl und Gas auf dem Weltmarkt verkaufen können. Und es muss natürlich schauen, und die Reserven müssen für Russland nutzbar sein, die eigenen finanziellen Reserven auf der Welt. Und insofern ist das schon ein sehr schlagkräftiges Instrument, was die Europäer auf den Tisch gebracht haben. Es müssen sich nur beide Seiten darüber klar sein, welche längerfristigen Konsequenzen das haben könnte. Und auch da werden die Europäer noch mal genau in die Bücher schauen.
Katrin Klüver-Eschbruck, die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ihnen ganz herzlichen Dank.
Danke.